Dieser Podcast wird durch eure Unterstützung auf Patreon möglich gemacht. Willkommen beim Blaze2Be. Ich bin der Dimmi, auch bekannt als D76 Blaze, wie ihr bekanntlich wisst. Und heute sprechen wir über einen wirklichen Klassiker der Super Nintendo-Ära und einen Fan-Favorite für viele Leute. Und zwar geht's, wie ihr wahrscheinlich schon im Vorschaubild erkennen konntet, um Secret of Mana. Für alle, die nicht wissen, was Secret of Mana ist: Secret of Mana erschien 93 auf dem Super Nintendo unter der Leitung von Square. Secret of Mana ist ein Action-Rollenspiel und ich würde sagen, dass es doch zu den bekannteren Spielen der Super Nintendo-Ära gehört. Ich glaube, alle, die ein Super Nintendo gehabt haben oder einen Kollegen gehabt haben, der dann die Konsole besessen hat, wird sich wohl an dieses Spiel erinnern. Ich würde auch schon so weit gehen und sagen, dass es so in der Top 10 oder Top 5 mindestens ist bei so ziemlich jedem, der das Spiel damals dann gespielt hat. Aufgedröselt ist es ein Action-Rollenspiel von Square. Und ich würde sagen, bevor wir aufs Spiel an sich zu sprechen kommen, kommen wir so ein bisschen erstmal auf die Hintergrundgeschichten zu sprechen, wie das Ganze zustande kam, denn das ist alles höchst interessant und vielleicht auch nicht jedem so geläufig. Wie einige wissen, sollte es ja ursprünglich eine Kooperation zwischen Sony und Nintendo geben, in der Sony ein Laufwerk für das Super Nintendo Entertainment System baut, quasi beziehungsweise den Super Famicom in Japan. Und diese Beziehung ging dann ein bisschen zu Bruch, weswegen Sony dann sich mit Nintendo in den Haaren gekriegt hat und aus Rache dann ihre eigene Konsole gemacht haben, die natürlich extrem erfolgreich geworden ist. Das ist vielleicht ein Thema für eine andere Gesprächsrunde. Und aufgrund dieser Basis dachte sich Square damals, oh super, Square war so, oder ist immer noch, glaube ich, so einer der begabtesten Entwickler, was JRPGs angeht. Und besonders damals hatten sie eben ihre Hochphase. Und da dachten sie sich, hey, da kommt dieses Super Famicom mit dem Disklaufwerk. Wir hauen hier unser krasses Action-Rollenspiel raus für das Super Famicom, für diese CD-Konsole. Und den Vorteil, den man sich damals erhofft hat, war eben unter anderem, du hattest auf der Disc mehr Speicherplatz, du hattest erhofft, schönere, aufwendigere Cutscenes zu gestalten, tieferes Gameplay-Elemente, die noch weitreichender sind, als man sie dann im letztendlichen Spiel kannte, größere Speicherstände, weil das dann auch ein enormer Zwang ist dann der Cartridge. Und so war es dann eben, dass Nintendo und Sony sich dann eben getrennt haben. Mehr oder weniger die Partnerschaft ging zu Bruch. Das dürften die meisten wissen. Und so war es dann eben, dass man gesagt hat, Mist, dass das Spiel war auf CD ausgelegt. Und vor einigen Jahren, 2011 glaube ich, kam dann auch raus, dass das Spiel, das angelegt war für das Super Famicom, Disc, Sony, Nintendo, wie auch immer man das nennen konnte, musste dann runtergedampft werden und auf Cartridge gepresst werden, war das, was natürlich nicht einfach war, weil du einen enormen Unterschied hattest vom Speicher zwischen der Cartridge des SNES und eben dem Disc-Format. Dass die Abspaltung zwischen Secret of Mana, also aus dem Spiel, wurde dann eben Secret of Mana beziehungsweise Chrono Trigger, und man erkennt viele, viele Parallelen. Wer damals für die beiden Sachen fürs Design der Figuren und der Welt zuständig war, war kein Unbekannter. Es war Akira Toriyama, der natürlich sehr, sehr bekannt ist aus den Dragon Ball Sachen und heutzutage eben auch die Dragon Quest Sachen macht, die sich sehr, sehr ähneln. Und auch da konnte man eben über Secret of Mana dann erste Ansätze sehen und eine wirkliche Handschrift plus bei Chrono Trigger du wirklich denselben Stil hattest, der Held, also alle Sprites sahen ziemlich ähnlich aus. Und man konnte sehen, dass das alles so mehr oder weniger aus einem Guss gekommen ist, aus einer Hand geformt wurde unter Toriyama bei Square. Secret of Mana ist bei uns natürlich unter diesem Namen bekannt, hat aber seinen Urnamen in Japan, das Spiel hört auf einen anderen Namen, und zwar ist es Seiken Densetsu 2. Und da wundert es natürlich auch vielen, Seiken Densetsu 2, das ist natürlich vielen Leuten, auch mir damals, war das kein Begriff. Und ich dachte immer, Secret of Mana ist ein Spiel, was für sich alleine steht. So ist es aber nicht, denn es gab 2 Jahre vorher, meine ich jetzt aus dem Kopf, das habe ich leider nicht recherchiert, ich glaube 91, gab es den ersten Teil namens, bei uns in Europa hieß der Teil Mystic Quest, ist vielleicht für den einen oder anderen ein Begriff. Mystic Quest gab es dann auch nochmal auf der Wii Virtual Console zu haben damals. Habe ich mir leider noch nie angeschaut, aber der Urtitel kam dann 91 in Japan unter dem Namen Final Fantasy Gaiden raus. 91 für den Game Boy, was auch ein Adventure war, was der erste Teil quasi der Mana-Reihe war. Und bei uns ist es eben so, dass die Reihe, wie gesagt, der erste Teil Mystic Quest hieß und dann der zweite Teil, der Seiken Densetsu heißt in Japan, Secret of Mana. Außerdem gab es dann natürlich den dritten Teil, der bei uns heutzutage geläufig ist unter Trials of Mana, unter dem Remake. Der ist wiederum nie in Europa erschienen. Bis vor letztem Jahr kam dann die Mana Collection raus für die Switch, PS4 glaube ich auch, und ich bin mir gerade unsicher, ob es für den PC rauskam. Auf jeden Fall ist dann in dieser Mana Collection das erste Mal offiziell der dritte Mana-Teil erschienen. Den gab es so vorher natürlich nicht in Europa. Man konnte sich das Ganze auf dem Emulator ziehen, spielen und mit einer Fanübersetzung, die tatsächlich ziemlich gut ist, hierzulande auch durchspielen. Um einmal den Plot ein bisschen aufzudröseln, die Geschichte spielt natürlich, wer hätte es gedacht, in einer fiktiven Welt. Und da ist es eben so, dass einige Jahre vor dem Spiel ein Krieg zwischen verschiedenen Zivilisationen und Göttern stattfand. Und diese Götter haben eben die Mana benutzt, um die sogenannte Mana-Festung, was ein fliegendes Kriegsschiff war, anzutreiben. Und die Saga, es besagt eben, dass es einen Held gab, der das Mana-Schwert eben nutzte, um diese Festung zu zerstören und wieder Frieden auf die Welt gebracht hat. So viel zur Vorgeschichte, was davor passiert ist. Und so ist es eben dann im Mana-Teil. Es fängt an, unser Held hat sogar einen Namen. Er ist nicht einfach eine random Person, der man dann einen Namen geben kann. Also spricht das ja auch immer ein Unterschied. Du kannst diese Figur auch umbenennen, aber die Figur nennt sich Randy. Und es beginnt so, dass man mit seinen zwei Freunden, also in einem Triumvirat, ein bisschen das Dorf verlässt eben. Und dann ist man an einem Wasserfall und Randy fliegt diesen Wasserfall runter Richtung, ja, kleinen See. Ja, was, ein See war das, ne? Wo man da, beziehungsweise, nee, ein Fluss, Entschuldigung. Es war ein kleiner Fluss, wo man vom Wasserfall dann runterplumpst. Und da ist es eben so, dass man das Mana-Schwert findet. Randy ist halt, ein kleiner Junge. Ich weiß gar nicht, ob das da beschrieben wird, wie alt er ist. Ich glaube nicht. Aber dann ist man eben beim Mana-Schwert und man hört halt eben Stimmen aus dem Mana-Schwert. Und Randy hört halt eben die Stimme, die sagt, zieh das Mana-Schwert eben aus der Fassung raus. So ist es eben, dass wir das Schwert rausziehen und alle oder ja ziemlich viele, viele Monster befreien, was natürlich die Welt mehr oder weniger wieder ins Chaos stürzt. Und was wirklich ein trauriger Punkt war, ist eben, wenn wir zurück ins Dorf kommen und erkannt wird, dass wir das Mana-Schwert haben, dass Randy wirklich von allen Personen ausgestoßen wird und ja, eigentlich, ja, er wird verbannt vom Dorf, weil wir eben die Welt mehr oder weniger wieder ins Schwanken gebracht haben. Um einmal aufs Gameplay zu kommen, was wir ja heute noch gar nicht gemacht haben bisher, nach 10 Minuten, ist, ja, wie gesagt, ein Action-Rollenspiel. Für mich war es meines Wissens nach das erste Rollenspiel, das ich jemals gespielt habe. Und das ist der Grund, wieso es mich extrem geprägt hat. Secret of Mana war natürlich ein tolles Spiel aus verschiedenen Gründen. Alleine wenn man bedenkt, dass sie das ganze Spiel in die Cartridge pressen mussten und so ein fantastisches Spiel herausgekommen ist, muss man sagen, Respekt. Das war damals natürlich nicht klar, also mir nicht klar. Und das Spiel ist ein bisschen gealtert, aber man kann es ein bisschen verstehen. Und zwar ist es zum Beispiel im Kampfsystem so, dass wir unseren Angriff starten können. Es ist so ein halb Echtzeit-Kampfsystem, will ich es nennen. Im Prinzip schlagen wir zu und dann ist es so, dass erstmal kurz nichts passiert, dass so eine Art Berechnung folgt und dann ploppen Zahlenschaden auf. Wenn wir einen Angriff gestartet haben, haben wir eine Leiste, die sich wieder auf 100% füllen muss, damit wir wieder den vollen Schaden austeilen können. Hauen wir einen Gegner irgendwie zu Klump und unsere Leiste hat sich nicht zu 100% vervollständigt und wir attackieren bei 40%, dann machen wir eben wirklich massiv weniger Schaden. So, also das ist ein System, was ich früher ziemlich cool fand. Heutzutage muss man sagen, dass es ein bisschen in die Jahre gekommen ist und du auch nicht so das tollste Feedback hast, was das Kampfsystem angeht. Aber für mich hat Secret of Mana damals eigentlich sehr gut delivered. Mir hat das sehr viel Spaß gemacht, das Kampfsystem. Man hatte eben eine recht offene Welt, die man ja bereisen konnte. Es sah sehr, sehr hübsch aus. Alle Sprites hatten so ihren eigenen Charme. Vor allem heutzutage kennt man das. Es ist ja ganz legendär, der Händler bei Secret of Mana, der sich in den Shops befindet und eben diesen weirden Tanz dort macht. Und man hat eigentlich keine Ahnung, was der Typ überhaupt da macht, aber es ist einfach charmant. Dieses Spiel hat so eine ganz charmante Art, sich zu präsentieren und auch ein ganz eigenes Look and Feel, was ich so damals das erste Mal gesehen hat und was mich beeindruckt hat. Was mich auch teilweise beeindruckt hat, ist, früher war es ja eben so oder immer noch so, ist es so, dass man bei Action-RPGs eben eigentlich nie Multiplayer hat. Bei Secret of Mana erweiterst du deine Party mit zwei, ja, Kolleginnen, denn es ist im Abenteuer findest du eben zwei Mitstreiter. Es ist einmal Prim und einmal Popoy. Und es ist so, dass die beiden dir so ein bisschen auch bei deiner Reise helfen und sobald du die beiden mehr oder weniger bezirzt hast, dieses Wort, ich trau mich kaum, es auszusprechen. Sobald du die beiden in deiner Party hast, kann eben ein Freund mitspielen. Sprich, ihr könnt insgesamt mit drei Leuten das ganze Spiel zocken, was eben ein Alleinstellungsmerkmal war, den es so nirgends gab und für mich einfach richtig gut funktioniert hat, denn es war wirklich mehr oder weniger auch darauf ausgelegt, mit Kumpels zu spielen. Man konnte es natürlich auch alleine spielen, aber die KI war eben auch nicht die klügste. Manchmal hängt sie dann in irgendwelchen Ecken fest. Sie portet sich dann mehr oder weniger immer zu dir, aber es war nicht immer der größte Spaß, dann das alleine zu spielen. Ich glaube, das meiste aus dem Spiel kann man tatsächlich holen, wenn man das zu dritt spielt. Zu den anderen Teammitgliedern. Du konntest auch immer nahtlos mehr oder weniger wechseln und auch entscheiden, wer was trägt. Du konntest vor allem Waffen aufleveln. Also du konntest nicht deinen Charakter aufleveln. Du hast immer deine Waffe aufgelevelt. Und das war ein System, was gut funktioniert hat damals für mich. Mir hat das Spaß gemacht. Ich hatte das Gefühl von Progression. Und ich muss sagen, in dem Punkt hat Secret of Mana mich bis heute immer noch eigentlich immer noch auf einem positiven Fuß hinterlassen, wenn man so sagen kann. Ich habe einen ganz besonderen Gast bekommen können, und zwar Sebastian Tyzak von den Rocket Beans, der mir dann noch nach der Aufnahme des Podcasts freundlicherweise seine Eindrücke, seine Impressionen geschickt hat, was er denn von oder wie er groß geworden ist oder was ihn auch gerade was Mana betrifft, geprägt hat. Und ich weiß ja schon allein durch seine ganzen Mana-Beiträge und auch bei seinem Podcast, den er mit Ilias Alaoui zusammenführt, ABXO B-Side, wer den nicht kennt, gerne reinschauen, bitte reinschauen. Für mich immer noch der beste Gaming-Podcast auf dem Markt. Ich weiß halt eben, dass Sebastian ein riesiger Secret of Mana-Fan ist. Also ich kenne ehrlich gesagt niemanden, der so groß da investiert ist, so seine Aktien drin hat in der Mana-Reihe wie Sebastian. Deswegen überlasse ich jetzt einfach mal den Sebastian diesen Podcast für 10 Minuten. Der kann sich wirklich schön austoben. Und dann würde ich sagen, riechen wir uns gleich wieder. Viel Spaß mit Sebastian und seinen Impressionen zur Mana-Reihe.
Hallo, ich bin Sebastian von den Rocket Beans und ich muss ehrlich sein, dass ich gar nicht weiß, ob ich mich hier vorstellen soll. Je nachdem, wie der Kontext von dem Podcast ist, auf jeden Fall wurde ich gefragt, ob ich was zu Mana sagen mag. Und wenn ich gefragt werde, ob ich was zu Mana sagen mag, dann lasse ich das mich nicht zweimal fragen, denn natürlich mag ich was zu Mana sagen. Denn die Serie, die begleitet mich eigentlich schon, seitdem ich Videospiele spiele. Naja, sagen wir zumindest, Secret of Mana war ein großer Teil davon, die Leidenschaft für Videospiele bei mir zu entfachen. Und das liegt so ein bisschen daran, wie auch der Umstand war, wie ich an dieses Spiel oder an die Serie gekommen bin. Damals war es so, ich bin in Niedersachsen geboren und meine Eltern haben sich dann irgendwann getrennt und wir sind ein bisschen in der Weltgeschichte rumgereist und irgendwann dann in Hamburg angekommen. Ich mit meiner Mutter und meiner Schwester. Und wie das halt so ist, wenn man aus so dem eigentlichen Umfeld gerissen wird, man muss sich in einer Schule neu orientieren, damals der Grundschule, dann sucht man halt immer so ein bisschen Halt. Und ich hatte relativ schnell dann zwei Freunde gefunden, das waren zwei Zwillinge, mit denen ich dann so eine gewisse Leidenschaft geteilt habe, und zwar Videospiele zu spielen. Und die haben mir, glaube ich, dann irgendwann Secret of Mana gezeigt. Und ich war so begeistert, also die hatten sich das auch nur ausgeliehen, ich war so begeistert von Secret of Mana, dass ich mir das selber kaufen musste, unbedingt, also ich musste das unbedingt haben. Und ich habe das dann mit denen zusammen durchgespielt. Wir haben uns ein Multitap angeschlossen und saßen dann stundenlang vor dem Fernseher und haben halt eben dieses schöne kleine Rollenspiel durchgespielt. Und keine Ahnung, also ich kann es gar nicht hundertprozentig festmachen. Einmal ist natürlich das ganze Spielprinzip, fand ich damals fantastisch. Ich kannte keine Rollenspiele, ich kannte nur, keine Ahnung, Jump-Runs oder irgendwelche Actionspiele. Aber dass man durch seine Handlung stärker wird, fand ich total toll. Ich weiß, wie wahnsinnig viel ich gelevelt habe, weil ich einfach dieses Gefühl so toll finde, was natürlich auch jeder mittlerweile kennt, ne? Der ganze Dopaminausschuss, den man halt hat, wenn man irgendwo, keine Ahnung, sich einen Balken füllt, eine Liste füllt, man Level aufsteigt. Und bei Secret of Mana gab es davon halt sehr viel. Du hattest sehr viel Mikromanagement, du konntest deine Waffen leveln, du konntest deine Magie leveln, du konntest deinen Charakter leveln, du konntest deine Ausrüstung besser machen. Da gab es so viel zu tun, was mir und uns so viel Spaß gemacht hat. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, war es trotzdem so ein bisschen auch die Geschichte, die mich total gepackt hat, weil ich das bis dahin auch nicht kannte. Ich habe bis dahin kein großes Rollenspiel gespielt und ich kannte es einfach nicht, dass ein Spiel eine richtige ausladende Geschichte erzählt. Das mag jetzt in Rückbetrachtung natürlich ein bisschen schwierig sein, dieses Wort. Es ist keine ausladende Geschichte, wenn man sich Secret of Mana anguckt. Aber für mich war es das damals halt. Damals war das für mich eine richtig schöne Fantasy-Geschichte. Und dadurch, dass die drei Hauptcharaktere, die man halt spielt, eben auch eine sehr tragende Rolle in dieser Geschichte spielen, hat mich das halt total bewegt. Ich saß da mit meinen zwei Freunden und wir haben diese Geschichte zusammen erlebt, durchgespielt und letztendlich halt die Welt befriedet. Und irgendwie hat das zusammengeschweißt. Und irgendwie war das einfach ein richtig, richtig schönes Erlebnis. Und danach war einfach klar, A, dass ich sehr, sehr, sehr gerne Rollenspiele mag. Da gab es, glaube ich, jahrelang eigentlich fast nichts anderes mehr bei mir, außer JRPGs, weil ich davon so fasziniert war. Aber auch war klar, dass ich halt bei diesem ganzen Thema Videospielen bleibe. Und Punkt 3, ich musste natürlich noch mehr Mana-Spiele spielen. Und so hat es dann auch angefangen. Ich habe mir dann Mystic Quest für den Gameboy geholt. Später, als ich dann eine PlayStation besaß mit Chip, habe ich mir dann auch Legend of Mana angeschaut. Ich habe einfach versucht, so viele Mana-Spiele wie möglich zu spielen, weil mich die so fasziniert haben. Ich habe dann auch Secret of Mana 2, das ja nie in Deutschland rausgekommen ist, über Umwege ein bisschen gespielt. Also alles, was ich in die Finger kriegen konnte, habe ich gespielt, weil mich das einfach so gepackt hat zu dem Zeitpunkt. Ich habe jetzt ja gerade schon ein bisschen versucht zu erklären, was die Serie für mich ausmacht. Das würde ich jetzt heute, glaube ich, ein bisschen relativieren, weil die Geschichte nicht mehr unbedingt das ist, weshalb ich ein Mana-Spiel spielen würde. Ich habe jetzt, kürzlich gab es ja das Trials of Mana Remake und da wurde mir das nochmal sehr deutlich vor Augen geführt, weil, ja, die Geschichtenerzählung halt dann doch relativ reduziert ist. Also da ist einfach nichts Ausuferndes. Da kommt es relativ schnell zum Punkt, was will die Geschichte eigentlich von mir? Und auch so Emotionalitäten, die werden gar nicht, sage ich mal, subtil aufgebaut, sondern immer eher so ein bisschen ins Gesicht gedrückt. Also das ist mittlerweile, finde ich, nicht mehr so die Stärke. Damals war man das vielleicht noch nicht gewohnt, dass Spiele eine schöne Geschichte erzählen können. Mittlerweile weiß man's. Und deshalb, finde ich, kann da die Mana-Reihe, zumindest die früheren Titel, gibt ja aktuell gar nicht mehr so viel, kann da nicht so ganz mithalten. Also das finde ich, kann man heute der Serie nicht mehr so als große Stärke anrechnen. Was für mich aber auf jeden Fall essentiell ist, was ich jetzt gerade ja schon auch immer so ein bisschen angedeutet habe, ist tatsächlich der Koop-Modus. Koop ist für mich, ich verbinde eigentlich Mana mit Koop. Also klar, Mystic Quest für ein Gameboy, das konnte man nur alleine spielen. Das ist da jetzt mal so ein bisschen ausgenommen. Aber sowohl Secret of Mana als auch Secret of Mana 2 als auch Legend of Mana konnte man halt alle zusammenspielen, also in was für eine Konstellation auch immer. Secret of Mana ging zu dritt insgesamt, die anderen beiden Titel nur zu zweit. Aber trotzdem war das für mich immer ein wichtiger Punkt, weil das halt ein richtiger Novum-Faktor ist. Welches Rollenspiel kann man denn in dem Maße zusammenspielen? Und es gibt natürlich so ein paar Konzepte, es gibt auch rundenbasierte Rollenspiele, bei denen das so leicht möglich ist, aber was für mich nie so den gleichen Spaßfaktor hatte, wie wir können alle zeitgleich aktiv herumlaufen und Gegner töten und Level aufsteigen und die Welt befrieden. Mittlerweile kennen wir das von Diablo und anderen so Hack-and-Slay-Spielen, aber ich finde trotzdem, dass Secret of Mana da schon mit so eine Vorreiterrolle hatte, beziehungsweise, ja, ist wahrscheinlich jetzt auch wieder gefährlich, das zu sagen, aber auf jeden Fall hat das so die Art für mich zumindest persönlich so ein bisschen revolutioniert, wie man halt A, ein Rollenspiel erleben kann, aber B, das halt auch zusammen machen kann. Deshalb ist für mich der Koop-Modus absolut untrennbar von der Serie. Und ja, du hattest mich auch gefragt, was ich mir für einen neuen Teil wünschen würde. Und das ist sehr schwierig, weil die Reihe ist halt schon so ein Kind seiner Zeit. Und das jetzt auf aktuelle Maßstäbe umzumünzen, ist, glaube ich, gar nicht so einfach. Wir haben jetzt ja sowohl das ja nicht so geglückte Secret of Mana Remake als auch das meiner Meinung nach echt ganz nette Trials of Mana Remake gesehen. Und ich muss sagen, ich bin schon happy. Also gerade mit letzterem, muss ich sagen, bin ich sehr zufrieden. Aber wenn ich auch ehrlich bin, gibt es, glaube ich, wenige Leute, die die Faszination so komplett nachvollziehen können. Weil, also ich bringe da ja eine gewisse Geschichte mit. Ich habe dafür eine gewisse Leidenschaft. Und deshalb hat mich das auch so schnell gepackt. Und deshalb habe ich es wahrscheinlich auch überhaupt probiert. Weil, wenn ich ehrlich bin, wenn ich nicht die Historie hätte, dann würde ich vielleicht auch so einen Kaugummi-Look, der würde mich jetzt nicht unbedingt ansprechen. Deshalb würde ich vielleicht nicht unbedingt so ein Spiel ausprobieren. Deshalb hatte das Spiel einfach diesen Vorteil. Wenn man heute ein neues Mana-Spiel machen würde, dann finde ich, müsste man auch den Look ein bisschen überarbeiten. Man müsste irgendeinen Look finden, der, weil wenn wir ehrlich sind, Square Enix wird jetzt nicht die Millionen in die Hand nehmen, um da so ein krasses Megaprodukt wie Final Fantasy VII Remake aus dem Boden zu stampfen. Es würde ein bisschen kleiner sein. Deshalb müssten sie erstmal einen Stil finden, der budgettechnisch relativ günstig ist, aber trotzdem ansprechend. Und deshalb würde ich persönlich wieder eher in Richtung 2D gehen. Von mir aus auch irgendwas klassisches Sprite-mäßiges, also irgendwas Pixel-Look-mäßiges. Und da hatte ich, glaube ich, auch in meinem Game 2-Beitrag gesagt, entweder so ein Look wie zum Beispiel Octopath Traveler, das finde ich, hatte einen sehr schönen Look, war aber jetzt natürlich auch im Vergleich jetzt zu Final Fantasy Remake nicht ganz so aufwendig, aber hat man dem halt gar nicht so doll angemerkt. Oder halt eben was Handgezeichnetes, weil das ist immer schön. Sowas würde ich, glaube ich, machen, einfach nur um A, wieder so einen richtig geschmackvollen Look hinzukriegen und B, halt das Budget zu umschiffen. Und spielerisch muss für mich auf jeden Fall ein Koop-Modus dabei sein. Also ohne Koop-Modus geht gar nichts. Die Wurzeln bleiben natürlich beim Action-Rollenspiel, das ist auch essentiell. Und ich finde, man muss gar nicht so viel verändern. Ich finde tatsächlich, dass Trials of Mana, das Remake, dass das im Kern wirklich ein richtig schönes Spiel geworden ist, das auch schon total die Stärken hatte. Also es war mehr die Essenz eines Dungeon-Crawlers, da war es eigentlich viel wichtiger, in die Dungeons zu kommen, möglichst viele Gegner umzuhauen. Da gab es ja dann noch diese Systematik, dass du, je nachdem, wie du dich in den Kämpfen schlägst, mehr Erfahrungspunkte rausbekommst. Das war ein total gutes System. Es hat mir total viel Spaß gemacht. Ich habe auch, nachdem ich das Spiel durchgespielt habe, noch so ein bisschen weitergespielt, einfach weil ich davon nicht genug bekommen habe. Deshalb den Kern, damit könnte ich mich anfreunden, wenn man das übernimmt, Koop-Modus. Und für mich essentiell wäre eine richtig, richtig schön ausgearbeitete Geschichte, weil die, wie ich ja gerade auch schon angedeutet habe, die können mittlerweile nicht mehr mithalten mit aktuellen Produktionen. Und da brauch's wirklich jemanden, der A, die Welt versteht, also die Mana-Welt, weil die ist halt eh immer so ein bisschen bunt und seltsam. Keine Ahnung, in Secret of Mana gibt's zum Beispiel einen Abschnitt, wo du den Weihnachtsmann retten musst. Also solche vielleicht ein bisschen kindlichere Fantasien. Der Artstyle ist halt auch sehr speziell, der muss auch angefangen werden. Ich finde, das hat Legend of Mana auch super schön gemacht. Da war es eher ein 2D-handgezeichneter Stil. Also diese Sachen müssen getroffen werden, nur die Geschichte muss einfach ein bisschen, ja, ich will nicht sagen erwachsener, aber vielleicht doch ein bisschen erwachsener, ein bisschen detaillierter erzählt werden, mit schöneren Dialogen, mit ein bisschen mehr Zeit oder mit ein bisschen mehr Fokus halt einfach auch auf der Geschichte. Und ich glaube, dann könnte das ein relativ einfaches Ding werden. Also stelle ich mir zumindest so vor, weil für mich persönlich ist hauptsächlich die Geschichte der große Knackpunkt, wo ganz viel mehr Energie reingesteckt werden müsste, als es sonst gemacht wurde. Und zumindest die Grafik-Engine von Octopath Traveler zum Beispiel könnte man ja recht einfach modifizieren, sodass dadurch dann dieser Mana-Stil noch durchkommt. So zumindest meine Vorstellung. Ich bin kein Entwickler, ich habe keine Ahnung. Aber mich würde das ungefähr so in der Art sehr freuen. Denn Mana ist eigentlich eine tolle Serie, die mittlerweile halt einfach nur noch niemand mehr kennt. Und ja, womit man wahrscheinlich mehr Leuten auf den Nerv geht, wenn man sehr viel über Mana redet, so wie ich das jetzt gerade gemacht habe. Einen 13-minütigen Monolog, aber das war es mir wert. Mana ist toll. Ihr solltet alle Mana spielen.
Das sollten wir. Wir sollten wirklich alle mehr Mana spielen. Und danke, Sebastian, an der Stelle für deinen 13-minütigen Monolog, der am Ende, glaube ich, 10, 11 Minuten lang war. Aber es war wieder sehr aufschlussreich. Und ich finde, du hast auch, oder ja, Sebastian hat an der Stelle ein, zwei interessante Sachen gesagt und genannt. Und wo ich auch komplett mit connecten kann. Zuvor habe ich ja schon den Koop-Gedanken angesprochen. Und das war auch für mich etwas, als kleiner Bub. Ich habe das Spiel ja erstmal, also mir ähnlich wie bei Sebastian, zwar hatte es kein Freund, aber mein Cousin hatte es. Und dann war ich halt immer dort und wir haben eben zu dritt immer gespielt und habe mich da immer angeschlossen. Musste natürlich auch immer warten, bis wir dann den ersten Charakter freigeschaltet haben. Da gab es dann immer Zoff. Wer spielt jetzt? Wer darf jetzt anfangen? So, von den beiden anderen Spielern. Ich konnte mich durchsetzen meistens, glaube ich, weil ich der etwas Ältere war noch. Also ich war so in der Mitte quasi. Es war altersgerecht aufgeteilt. Aber ja, deswegen kann ich da komplett connecten. Und dieser Koop-Gedanke, gerade was Sebastian auch meinte, dass Mana da so eine Vorreiterrolle eingenommen hat, weil man das halt eben so in JRPGs oder Action-RPGs, wie man das auch immer nennen will, so nicht gab und halt auch immer noch. Gut, Sebastian meinte dann hat sowas wie Diablo angesprochen, was ja auch nochmal ein etwas anderer Schnack ist, aber dem doch schon ein bisschen entgegenkommt. Sieht man eigentlich gar nicht so oft, ne? Also das habe ich mir auch immer damals super oft gewünscht und gab es das einfach nicht mehr so in der Form. Deswegen wundert es mich persönlich auch, dass in Trials of Mana eben in dem Remake der Koop-Modus halt eben gestrichen worden war, weil das auch für mich eines der Kernelemente der Mana-Reihe ist und sein müsste. Und hoffentlich für einen neuen Teil, der vielleicht mal kommen könnte, irgendwann in 20 Jahren, sollte es immer noch Teil dessen sein. Und Sebastian hatte da auch einen interessanten Punkt angesprochen, was den neuen Titel, also einen neuen Mana-Teil angeht oder angehen könnte, sollte denn irgendwann einer erscheinen. Und zwar so der Look. Er hat es ganz charmant als Kaugummi-Look ja betitelt, was irgendwie ziemlich zutreffend ist, wie ich finde. Und ich glaube auch, dass man da vielleicht so ein bisschen, ich möchte nicht sagen downgraden muss oder sollte, weil man halt eben dieses Budget nicht hat für eine Mana-Reihe. Ist halt klar, du kannst da halt wirklich nicht deine Millionen reinbuttern, wie in anderen Projekten. Das ist halt jetzt vergleichsweise nicht so die große IP, aber dann kannst du halt eben zum Beispiel auf Sprites gehen, wie Sebastian eben das auch in seinem Game-2-Beitrag erwähnt hatte mit Octopus Traveler, was ja auch sehr charmant, einen sehr charmanten Look hat. Und so umschiffst du das Ganze eben, was den, ja, was Kaugummi-Look angeht. An der Stelle geht's jetzt aber direkt weiter mit dem Podcast und ihr hört mich wieder im Anschluss, was für euch jetzt ein bisschen komisch wirken könnte, aber ihr hört mich jetzt. Weiter geht's. Vorhin habe ich schon das Look and Feel und die Optik erwähnt und was dazu gehört, sind nicht nur die Sprites der Charaktere, der Figuren der menschlichen, nicht nur die Häuser, die Welt an sich, sondern auch die Gegner. Es gibt wirklich sehr, sehr viele knuffige Gegner, die man eigentlich so auch gar nicht erwarten würde, wo man sagt, das ist wirklich sehr experimentell und das ist auch teilweise, sehen die nicht bedrohlich aus. Aber das hat viel, viel vom Charme ausgemacht. Sei es irgendwelche Pflanzen oder so. Ich erinnere mich noch an Pilze, die da in der Welt rumliefen. Auch die Animationen an sich waren sehr hübsch gemacht. Wie du einen Gegner tötest, eine Truhe aufploppt, liegen bleibt am Boden und Randy eben diese Truhe öffnet. Jeder normale Mensch würde eben die Truhe ganz normal öffnen, den Deckel aufmachen, zack, holt man den Schatz raus. Randy hat immer diese Truhe genommen, ein paar Mal geschüttelt und dann, zack, war sie offen. Tatsächlich hat mich das auch immer sehr gefreut, Truhen zu finden. Das hat für mich ein tolles Gefühl ausgelöst, das hat mich einfach glücklich gemacht, immer eine Truhe zu finden, ein bisschen Geld zu finden, wie auch immer. Das fand ich immer, ich habe mir immer so gerne diese Animation angeschaut, wie Randy diese Truhe öffnet. Das hat mich einfach glücklich gemacht. Was mich vergleichsweise nicht so glücklich gemacht hat, war das Inventarsystem. Beziehungsweise das Inventar besteht aus einem Ringsystem. Du hast einmal dein eigenes Inventar von Randy, von deiner Figur als Ringsystem mit Rüstung, mit Schwert, mit den ganzen Sachen. Dann hast du nochmal ein weiteres, dann kannst du zu anderen Ringsystemen switchen, zum Beispiel von deinen Kollegen, von deinen Partymitgliedern oder eben das Ringsystem, wo dann die Einstellungen noch drin sind vom Spiel etc. Und das war für mich schon damals ein Krampf. Dieses Menü da, also durchzusetzen, ich frage mich bis heute, warum man das auch im Remake mit reingenommen hat und warum man sich da keine Gedanken gemacht hat. Das war für mich eines der größten Schwächen. Ich brauchte immer mehrere Spielstunden, bis ich mich da erstmal in dieses Ring-Menü hineinversetzt hat. Ich glaube, viele, viele, viele können das nachvollziehen, die den 16-Bit-Klassiker damals auf dem SNES gezockt haben. War für mich immer ein Unding, dieses Ringmenü. Ich weiß nicht, wer sich das damals einfallen haben lassen hat. Wie auch immer. Naja. Und später kam ja dann auch noch Secret of Mana für die Virtual Console raus, auch für die Wii. Plus, ich glaube, 2010 rum gab es nochmal eine Veröffentlichung für iOS und Android oder ja, genau, auf jeden Fall für die Handy-Plattform. Ich bin mir gerade unsicher, in welchem Jahr, aber eine Fassung, von der man eher die Hände lassen sollte, genau wie vom Remake, beziehungsweise ich finde das Remake nicht gut, aber es wird auch ein bisschen zu sehr gehasst, meiner Meinung nach. Klar hätte man auf jeden Fall Komfortfunktionen mit reinnehmen sollen und müssen. Man sieht es auch bei Trails of Mana heutzutage, dass der Production Value ein anderer ist, wenn man es eben mit Final Fantasy zum Beispiel vergleicht. Vor allem mit Final Fantasy VII, dem neuesten, ist es einfach eine andere Hausnummer. Aber klar hätte man bei Sachen wie der Virtual Console jetzt nicht mal so sehr, aber alleine bei den Smartphone-Umsetzungen oder eben den Remake 1-2 Komfortfunktionen einfügen können und vor allem Schwächen ausmerzen können. Gerade so Sachen wie das Ringmenü, wo man sich mit einem überschaubaren Aufwand schon ein bisschen was leisten kann. Plus eben so Sachen wie Musik, die man, gut, man kann auch die alte Musik einschalten, zuschalten oder halt eben die Übersetzung, die dann früher auch viel vom Charme ausgemacht hat, denn die deutsche Übersetzung war, oder beziehungsweise deutsche Übersetzungen per se waren damals sehr experimentell, möchte ich es nennen, sehr lustig und es war so ein bisschen, lass den mal machen, lass den einfach mal schreiben, das wird schon irgendwie so Hand und Fuß haben und dementsprechend hat es dann auch damals gezündet oder eben bei manchen Sachen auch nicht gezündet, aber bei Secret of Mana hatte man eben den guten Vorteil, sage ich mal, dass das Privileg, dass es eben ein sehr, sehr schön harmoniert hat mit dem Gesamtwerk, würde ich sagen. Das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht damals. Aber trotzdem würde ich jetzt letztendlich, hört sich das so an, als würde ich diese neue Übersetzung des Remakes sehr schlecht finden. Sie war per se nicht schlecht, sie war schon ganz okay. Vor allem waren eben die ganzen Sachen dann auch vertont, was nice to have sind. Also das Remake hat nicht nur schlechte Sachen gebracht, aber es ist etwas, wo man ein bisschen doch dem ein oder anderen Fan vor die Füße gefallen ist oder gefahren ist. Wir sind noch gar nicht aufs Thema Musik gekommen so wirklich, beziehungsweise doch eigentlich vor ein, zwei Minuten, aber nur auch das angehaucht. Und Secret of Mana hatte ein paar Soundtracks, die sich ins Hirn gebrannt haben. Also wirklich, wirklich einfach einen Stempel drauf, einmal so klatsch reingeballert und drin war der Soundtrack. Sei es die Oberwelt, die Musik der Oberwelt oder des Dorfs. Das war sehr, sehr, sehr guter Stuff, der da dabei war. Es gab auch ein, zwei Sachen, die ein bisschen negativ sind. Aber bevor wir dazu kommen, ich lasse jetzt erstmal einen Soundtrack einspielen, der für mich sich absolut eingebrannt hat ins Hirn. Und ich glaube, für viele Fans auch. Es gibt wirklich so viele, also ich könnte euch jetzt, glaube ich, auch 20 weitere Soundtracks auf der Mana-Reihe, wollte ich sagen, alleine von Secret of Mana einspielen, wo ich sage, boah, also das ist so on point, dieser Soundtrack, das ist einfach so, es begeistert mich einfach, wie gut es irgendwie Stimmungen aufgegriffen hat und einfach Bock gemacht hat auf mehr. Es gab ein, zwei Beispiele, die auch schrecklich waren. Zum Beispiel gibt es da den Soundtrack, der sich Ceremony nennt. Und das ist so ein Aufeinandertreffen auf verschiedene Glocken, Spiele und weiß ich nicht, was für Instrumente. Und ich erkenne da auch in diesem Soundtrack null Struktur, also gar nichts. Und ich möchte euch gerne mal an der Stelle auch ein kleines Beispiel einspielen, oder ein kleines Negativbeispiel einspielen, wie es sich auch drehen und wenden könnte, was Soundtrack angeht, wo man da damals vielleicht den ein oder anderen Soundtrack hätte rauslassen können. Ich würde mal sagen, ab dafür, viel Spaß damit.
Thank you.
Ja, jetzt haben wir wirklich viele, viele Facetten von Secret of Mana gesehen. Damals war es halt für mich, wie gesagt, irgendwie so eine ein noch geileres Zelda irgendwie. Also Zelda ist damals noch nicht so ganz bei mir angekommen. Das war ja so Link to the Past dann, was eigentlich heutzutage auch das weitaus bessere Spiel ist, das nicht wirklich gealtert ist. Aber was es ein bisschen madig gemacht hat dem Spiel, war es eben immer wieder durch dieselbe Locations zu rennen, dieselben Gegner dann umzuhauen. Das war eben dem Spielspaß nicht wirklich zuträglich. Und man merkt halt eben, wie gesagt, wie ich es vorhin schon erwähnt habe, dass Gameplay eben ein bisschen veraltet ist und auch eben die guten alten KI-Kollegen nicht die schlauesten sind. Das haben wir aber alles schon erwähnt. Und trotz all dessen ist für mich Secret of Mana eben, hat es einen ganz, ganz großen Teil in meinem Herzen eingenommen, gerade wenn es so Sachen sind wie, das ist mein erstes Action-Rollenspiel war, und allein die Grafik, die Musik, ich muss mir gerade bildlich vorstellen, wie der Händler vor meiner Nase tanzt und dann die Shop-Musik dazu tönt. Es ist einfach ein wunderschönes Spiel, zwar nicht perfekt in heutigen Gesichtszügen, zum Beispiel das andere Spiel, was neben Secret of Mana eben kam, damals Chrono Trigger, ist natürlich ein zeitloser Klassiker und vielleicht sogar das beste SNES-Spiel, das es dort gibt. Daran reicht Secret of Mana leider nicht, aber ich finde doch, dass es einen beachtlichen Teil eingenommen hat in meinem Herzen und für viele wahrscheinlich das auch tut und einen hohen Stellenwert besitzt. Schlussendlich bleibt auch nur noch zu sagen, dass das Secret of Mana leider auch vermutlich das beste Mana-Spiel ist. Es gab danach nicht mehr viel Großes. Der dritte war natürlich auch noch sehr gut, aber kommt meiner Meinung nach nicht so ganz an den zweiten ran. Und es gab halt eben viele Sequels, Secret of Evermore zum Beispiel auf dem DS und so Sachen. Die kommen natürlich aber alle nicht so wirklich an Mana, an die Mana-Reihe, an Secret of Mana ran, was aber vielleicht noch ein bisschen zuträglicher ist dem Spiel gegenüber, dass es einem besser in Erinnerung bleibt. Aber für mich gab es diese Erfahrung so in der Mana-Reihe eben nicht mehr, was ich sehr traurig finde. Ich bin gespannt, ob wir in Bälde vielleicht ein neues Mana-Spiel sehen könnten. Ich glaube, dass man so ein bisschen auf Tuchfühlung gegangen ist mit Secret of Mana Remake und dann mit dem Trials of Mana. Ich halte es für möglich. Es ist halt ein bisschen schade, dass sie da ein bisschen den Production Value runtergeschraubt haben. Mir gefällt halt der Grafikstil nicht mehr ganz so sehr wie früher. Aber ich sag mal, das Wichtigste ist eben das Gameplay. Und wenn das passt, wie es eben bei Trials of Mana passt, hau da noch irgendwie deinen Koop rein, der da fehlt beim Remake. Und dann ist, glaube ich, sind die meisten, glaube ich, ziemlich, ziemlich glücklich mit dem Produkt. Ansonsten bleibt mir nur noch zu sagen, dass es mich wieder gefreut hat, so eine tolle Episode kreieren zu dürfen. Vor allem über so ein spezielles Thema, was vielleicht nicht nur mich, sondern auch vielen, vielen Zuhörern hier besonders im Gedächtnis geblieben ist. Ansonsten danke ich euch für eure Aufmerksamkeit, dass ihr hier gewesen seid, dass ihr meinen Worten lauschen konntet. Und würde sagen, wir riechen uns beim nächsten Thema und bei der nächsten Folge. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, Abend und Nacht, wie auch immer. Bis zum nächsten Mal, euer Place to Be.